Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Häufig wird vermutet, in der Sexarbeit gäbe es mehr Gewalt und Übergriffe als in anderen Berufen. Dabei hat die MeToo-Bewegung im Jahr 2017 gezeigt, sexualisierte Übergriffe am Arbeitsplatz sind weit verbreitet, vom Filmset über die Gamebranche bis zum Europäischen Parlament. Immerhin hat die Bewegung inzwischen einiges ins Rollen gebracht. Täter wurden verurteilt, Gesetze verändert. Für den folgenden Beitrag hat Esther Schelander mit drei Sexarbeiterinnen und einem Sexarbeiter gesprochen und sie gefragt, ob MeToo auch ihnen in ihrem Beruf geholfen hat.
MeToo ist sowieso eine interessante Parallele, dass eben gerade die Frauen, die keine Huren sein wollten, eben so behandelt werden, wie man denkt, dass Huren behandelt werden.
Salome Balthus arbeitet als Escort in Berlin.
Ich glaube, dass viele Vorurteile über die Prostitution genau darin beruhen, dass Menschen glauben, als Hure müsste ich mit allen schlafen, die dafür bezahlen, und ich müsste dann alles mit mir machen lassen, was die dann wollen.
Am Telefon sprechen wir über die MeToo-Bewegung, darüber, dass sexualisierte Übergriffe in allen möglichen Branchen vorkommen, dass es dabei häufig ums Überrumpeltwerden geht und immer um Macht.
Also zumindest ist mir das nicht bewusst gewesen, dass ich jemals in einer Situation gewesen sein sollte, wo ich dachte, gut, jetzt muss ich hier mal diese Grenzüberschreitung zulassen und erdulden und hinterher schäme ich mich dafür oder ich fühle mich schlecht, aber das muss jetzt sein, weil ansonsten bekomme ich den Job halt nicht oder ich stehe mir dann selbst meiner Karriere im Weg.
Einen MeToo-Moment hatte Salome Balthus bei der Arbeit also noch nicht. Das ist nicht verwunderlich, meint Anna Hoffmann. Sie ist Sexarbeiterin und im Vorstand von Hydra, einem selbstorganisierten Verein von Prostituierten.
Diese Überraschungsmomente, wie sie meinetwegen in der Filmbranche passieren, das gibt es bei uns sehr viel weniger. Und meiner Meinung nach sind viele Sexarbeiterinnen ein ganz, ganz großer Teil davon, MeToo-Debatten irgendwann einfach nicht mehr führen zu müssen. Weil wir uns selber und unseren Kunden beibringen, wie man einvernehmlich Sex hat und wie man einvernehmlich klärt, was denn passieren soll und was nicht.
Wie das genau geht, lernen angehende SexarbeiterInnen von erfahrenen KollegInnen. Bei Hydra gibt es dafür eine eigene Peer Group.
Wir lernen von Anfang an, wenn wir arbeiten, ganz explizit zu verhandeln, was wird passieren, wie lange wird es dauern und wie viel kostet das. Und das ist ja was total Wichtiges und Kostbares, dieses ganz explizit aussprechen, was ist gewünscht, was geht nicht, was sind die Grenzen.
Die Fähigkeit, über sexuelle Wünsche zu sprechen, Grenzen zu setzen und zu halten, tragen SexarbeiterInnen in die Bordelle und Laufhäuser, in die BDSM-Studios und auf den Straßenstrich. Sie tragen sie zu den Kundinnen und Kunden und manchmal auch noch ein Stück weiter.
Es passiert ja auch glücklicherweise immer mehr, dass Seminare und Workshops, die SexarbeiterInnen anbieten, von Leuten, die nehmen da teil, obwohl sie gar nicht in der Branche arbeiten. Das passiert glücklicherweise immer mehr, dass unsere charmanten und humorvollen, aber auch sehr taffen Strategien, mit Grenzüberschreitungen umzugehen, das ist etwas, was wir gerne mit allen anderen Menschen teilen und wovon alle wirklich profitieren könnten.
Solche Workshops veranstalten in Berlin die Sexarbeiterin Emilion Walter und der Sexshop Other Nature. Aber lassen sich dadurch sexualisierte Übergriffe verhindern? Nein, denn diese finden statt, wenn Menschen Grenzen missachten und überschreiten. Dabei spielt das Umfeld eine maßgebliche Rolle. Darüber spreche ich mit Christian Schmacht. Er ist Sexarbeiter, Trans und Autor des Buches Fleisch mit weißer Soße.
Ich kenne das in der Sexarbeit eben durch den Betrieb, das Bordell, das Laufhaus auch teilweise. Ich glaube, im Stripclub kann das auch so sein, dass man sich da so stärkt gegenseitig.
Ein ausgesprochenes Nein muss von der Gemeinschaft, innerhalb der es gegeben wird, getragen werden.
Das Nein ist nur möglich, weil ich weiß, ich bin hier zwar alleine im Zimmer mit einem Kunden, aber ich habe hinter mir steht eine Gruppe an SexarbeiterInnen, die da vielleicht warten, dass ich wieder rauskomme und die wissen wollen, wie das war mit dem Kunden und ob das alles in Ordnung war oder eben auch nicht. Und wenn ich aber in einem Betrieb bin, wo ich weiß, wenn es hier Probleme gibt, kriege ich Ärger, vielleicht fliege ich sogar raus, dann habe ich eben viel, viel weniger Möglichkeiten, Nein zu sagen und mein Nein auch durchzusetzen.
Manchmal gibt es zwar ein bestimmtes Verbot, doch in der Praxis wird das Verhalten toleriert, vielleicht sogar gefeiert. Das passiert, wenn zum Beispiel nach einer Vergewaltigung auf dem Unicampus von einem begabten Studenten und einem dummen Fehler gesprochen wird. Die Haltung transportiert sich.
Und in der Praxis ist es so, dass die Kunden das auch wissen. Also das geht rasend schnell, dass die erzogen werden, sage ich mal, dass die wissen, ah, hier in diesem Laden, in diesem Bordell kann ich mir das erlauben. Und in einem anderen Bordell, vielleicht zwei Straßen weiter, geht es nicht, weil da die Leute auf Zack sind und zusammenhalten und mir die Hölle heiß machen, wenn ich mir was erlaube.
Der Rückhalt ist in manchen Bordellen also gegeben. Er macht es möglich, sich gegen Übergriffe zu wehren. In der Öffentlichkeit finden Sexarbeitende diesen Rückhalt oft nicht. Das liegt daran, dass sie häufig als Opfer gesehen werden.
Wir stehen unter einem riesigen Druck, weil wir von allen Seiten beäugt werden, kritisiert werden, kriminalisiert werden, dass wir irgendwie, wo wir nur können, sagen müssen, hey, wir sind mega empowered. Diese Arbeit ist die sexuelle Befreiung und wir sind auch total reich und glamorous und das ist natürlich nicht der Fall.
Das macht es schwer, Probleme zu thematisieren, sagt die Sexarbeiterin und Aktivistin Ruby Rebelde.
Wenn ich mit PolitikerInnen spreche, dann merke ich ganz häufig, wie weltfremd die den Bereich Sexarbeit betrachten und wie wenig sie wissen über unsere Branche. Und jetzt frage ich ganz ehrlich, was denn, wenn ich in einem Gespräch mit einer PolitikerIn, die mir schon im ersten Satz den Eindruck vermittelt, dass sie nichts weiß, wenn ich dann anfange, über eine Situation zu sprechen, wo ein Gast ein Nein nicht beachtet hat, dann muss ich doch total befürchten, dass bei dieser Person ein Bild im Kopf entsteht, was mir überhaupt nicht weiterhilft.
Die Stigmatisierung der Branche führt dazu, dass Sexarbeitende wichtige Themen gar nicht erst ansprechen. Themen zu Sicherheit und Schutz. Gleichzeitig sind Sexarbeitende schon lange ExpertInnen im Umgang mit sexualisierten Übergriffen. Sie haben Tools und Strategien. Diese kann man lernen, um sexuelle Wünsche und Grenzen zu benennen. Wenn viele Menschen das können, dann entsteht vielleicht eines Tages ein Umfeld, das zusammenhält und Gewalt verurteilt. Dazu noch einmal Christian Schmacht.
Was würde das bedeuten, eine so kollektive Macht aufzubauen, wie ich das jetzt vom Bordell schildere? Was würde das bedeuten für die private Sexualität, die nicht bezahlte Sexualität von Leuten, wenn sie wüssten, wenn hier was schief geht, dann habe ich aber ein Team, was mir den Rücken stärkt und sich für mich einsetzt. Und wenn das auch das Gegenüber weiß.